zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser Karnevals-Spezialfolge von Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Heute wirklich in ganz kurzer Form, weil ich wirklich nicht viel Zeit habe zwischen den ganzen Karnevalstagen und Sitzungen. Ich euch aber trotzdem nicht ohne eine Tornetz-Folge in die kommende Woche entlassen möchte. Deswegen heute kurz und knapp die wichtigsten Sachen an diesem Spieltag besprochen. Alle Awards findet ihr dann auf unserer Instagram-Seite _Tornetz_. Schaut dort also mal gerne nach, welcher Spieler mein kleiner Riesensgroßer der Woche geworden ist. Natürlich auch die Top 11, die wieder online kommt. Also alles wie gewohnt, nur heute etwas kürzer, etwas spontaner. Ich bespreche nur die Themen, die mich wirklich, wirklich auch brennend interessieren, die mir spontan auch so aus der Hüfte herauskommen. Deswegen fangen wir an und beginnen bei Fortuna Düsseldorf. Die haben nämlich einen Punkt gegen Preußen Münster sich erkämpft, ergaunert oder erspielt. Auf jeden Fall für beide Teams enorm wichtig im Abstiegskampf zu punkten. Beide haben sich damit dann auch so ein bisschen aus der richtig gefährlichen Gefahrenzone herausgearbeitet. Wie gesagt, Düsseldorf jetzt auf Rang 12. Münster tauscht mit dem 1. FC Magdeburg die Plätze und springt vom Relegationsplatz jetzt auf Rang 15. Am Ende kann man sagen, für die Zuschauer nicht so gut, aber für beide Teams am Ende ein ganz wichtiger Punkt, der in der Schlussabrechnung noch essentiell werden könnte. Bei Preußen Münster für mich überraschend, dass Oliver Battista Meyer, der Zehner respektive Halbstürmer, nicht in der Startelf war, dafür dann eben an Marvin Schulz sein Comeback in der Startelf gegeben hat. Ist natürlich auch ein zentraler respektive offensiver Mittelfeldspieler, hat aber nicht so diese spielerischen Elemente, die ihn Oliver Battista Meyer ja eigentlich mit in das Preußenspiel reinbringt. Hat für mich auch gezeigt, ja, Münster möchte vielleicht auch mit ein bisschen mehr Wucht und mit neuen Elementen im Spiel arbeiten und nicht nur dieses Kurzpassspiel, sondern auch ein bisschen mehr kontern, ein bisschen mehr mit Wucht nach vorne gehen, also auch das Spiel oder den Spielstil von Alexander Ende so ein bisschen variieren, um natürlich jetzt auch wieder anhand von guten Aktionen, anhand von Punkten, Toren, Selbstbewusstsein zu arbeiten, weil das brauchst du natürlich, Selbstbewusstsein und auch diese Selbstsicherheit im Spiel mit dem Ball, wenn du diesen Endestil, viele Positionsrochaden und viele kurze Pässe wirklich spielen willst, weil da brauchst du diesen Gedanken, es läuft momentan gut, ich bin gut in Form, so ich kann auch unter Gegnerdruck trotzdem ganz locker meinen Mitspieler anspielen und habe nicht Angst, dass ich dann doch wieder einen Fehlpass spiele, weil Angst spielt im Abstiegskampf eine Riesenrolle. Angst vor Fehlern, und das hat ja Jürgen Klopp schon gesagt, so die Angst vor Fehlern macht dich weniger zum Gewinner als die Lust auf das Gewinnen, also auf Risiko, auf mutig spielen, auf, wie gesagt, selbstbewusst agieren. Und da bin ich jetzt gespannt, ob Alexander Ende weiterhin so ein bisschen von seinem eigentlichen Spielstil abrückt, um jetzt in den kommenden Wochen auch eventuell damit neue Punkte oder mehr Punkte einzusammeln. Für Fortuna Düsseldorf und Markus Anfang natürlich nochmal wieder durchatmen, Luft, der nächste Punkt auf dem Konto und sich so jetzt sukzessive aus dem Abstiegskampf zu befreien. Und dann natürlich, ich muss Nürnberg gegen den KSC besprechen. Fangen auch beim KSC an. Dort hat Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport Mario Eggimann ja auch gesagt, dass da mehr von der Mannschaft kommen muss, dass es inakzeptabel war und hat damit auch so ein bisschen Druck auf Christian Eichner, den Trainer, ausgeübt, der für mich wirklich die ärmste Sau ist. Also um ihn herum, erst verliert er seinen Co-Trainer bei Ramovic, seine besten Spieler, Unruhe im Umfeld und dann soll er trotzdem noch den Kader so weiterentwickeln, dass sie sukzessive auch wieder in Richtung Bundesliga-Aufstiegsplätze kommen. klar, so eine Leistung wie gegen Nürnberg, die wirklich auch nicht zu erklären ist, indiskutabel ist, darf nicht passieren, ganz klar, logisch, aber so Druck aufzubauen auf den Erfolgstrainer der letzten Jahre, der aus einer Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga mit dem KSC ein Team geformt hat, was ein etablierter Zweitligist ist, immer wieder oben im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga anklopft, den so unter Druck zu setzen, finde ich absolut schäbig. Und für mich ist Eggimann eher das Problem, wenn er noch nicht so lange da ist, als jetzt Christian Eichner. Also wenn sie Christian Eichner vom Hof jagen, wäre das schon absolut doof und dumm, weil ich glaube, nur mit so einem Trainer wie Eichner, den die Fans auch akzeptieren, der das Umfeld kennt, der auch die Badener liebt, so ehrlich muss man sein, und auch sich mit diesen Bedingungen, die dort herrschen, nämlich finanziell ist halt nicht viel Geld da, arrangiert und trotzdem weitermacht und trotzdem so gute Leistung bringt. So einen darfst du einfach nicht entlassen bzw. gehen lassen. Aber auf der anderen Seite, 1. FC Nürnberg, Miroslav Klose hat jetzt verlängert bis 2028 und seine Nürnberger, da merkt man wieder, wenn sie einmal ins Rollen kommen, dann sind sie nicht aufzuhalten. Haben natürlich Glück, dass sie früh durch Soma, durch Julian Jusfan in Führung gehen, aber dann auch wirklich ist grandios gespielt, viele Passstaffetten, Soma vorne im Sturm, sehr gut gefallen. Auch Grimaldi als Stoßstürmer, ein großgewachsener Mittelstürmer, der die Bälle ablegt. Auch mit all seiner Zweitliga-Erfahrung, diese gewisse Abgewichstheit hat, auch mal Fouls zu ziehen, Fouls zu provozieren, um Standardsituationen zu erzeugen, weil er auch weiß, da sind wir auch sehr stark. Und insgesamt hat mir gerade in der Vorwärtsbewegung die Nürnberger sehr gut gefallen. Sind vor allem ja noch mal mit 3-4 Mann im gegnerischen 16er gewesen. Und so ist es dann auch ein leichtes für einen Justin von Netz, der erstmals in der Startelf stand bei den Nürnbergern, der ehemalige U17-Weltmeister und ehemaliges Kölner Talent und auch Berker jemals auf der linken Seite, die dadurch natürlich auch mit Flanken viel agieren konnten, wussten, da haben wir Grimaldi, der legt die Bälle ab und dann haben wir 2 bis 3 andere Jungs im 16er, die dann halt zum Abschluss kommen können. Dann spielt natürlich auch so ein bisschen das Abschlussglück mit rein, dass dann halt auch wirklich fast jede gute Möglichkeit der Nürnberger direkt ins Tor reingeht. Nichtsdestotrotz musst du es als Verein, als Club auch erstmal schaffen, so ein hohes Ergebnis zu erzielen und zeigt für mich auch, die Nürnberger, die werden zwar mit ganz oben nichts zu tun haben, sind aber eine Mannschaft, die an guten Tagen wirklich jeden schlagen kann, fantastischen Fußball spielt. Das Einzige, was halt fehlt, ist halt diese Konstanz und sie hängen natürlich auch noch dem miserablen Saisonstart so ein bisschen hinterher. Sonst hätte es vielleicht nochmal mit oben was werden können, aber so diese gewissen Ausrufezeichen setzen sie trotzdem immer wieder. Ein Ausrufezeichen gesetzt hat auch Hannover 96 im Duell der Verfolger der Spitzengruppe zwischen Hertha BSC Berlin und Hannover 96 gewinnen die 96er am Ende mit 3-2 bei der Berliner Hertha und das wieder mit einem überragenden Auftritt. Also allein diese Balldominanz, diese Ballzirkulation von Hannover, einfach allererste Sahne, mir gefällt vor allen Dingen dieses Selbstverständnis, diese Selbstsicherheit, wie Hannover spielt, wirklich. Die sind wirklich immer Chef im Ring, lassen sich natürlich dann auch mal von so Gegentoren nicht aus dem Konzept bringen, sondern haben weiterhin diese Ruhe und dieses Wissen, wir sind einfach mit die spielerisch stärkste Mannschaft in dieser Liga und wenn wir wollen, können wir immer wieder ein Tor nachlegen, immer wieder 1-2 Gänge hochschalten, auch von der Bank, beispielsweise wenn dann Elias Hart da ist, ein Noah Weißhaupt, der jetzt auch endlich mal getroffen hat für Hannover 96, Chuck Kuhn, den sie noch haben, Pichler im Sturm, das sind Jungs, wenn du die von der Bank bringen kannst, bockstark. Also da weißt du auch, als Startspieler, ich kann mich vollkommen auspowern und dann müde ausgewechselt werden und der Spieler, der für mich eingewechselt wird, bringt dann nochmal die gleiche Leistung. Das ist natürlich dann auch für eine Mannschaft immer sehr wichtig, dass du nachlegen kannst. Und dieser Spielstil, den Christian Titz innerhalb von kürzester Zeit bei Hannover 96 impliziert hat, den Jungs eingeimpft hat, Das ist einfach unglaublich. Also wirklich offensiv ist das eine absolute Wucht, aber auch gegen den Ball haben sie immer wieder, ja, sind sie sehr gut im Umschaltspiel, kommen immer wieder schnell hinter den Ball und zeigt auch, dass die Mannschaft fit ist. Das ist auch eine sehr fitte Mannschaft, die bisher ballsicher ist, selbstbewusst ist, eiskalt vom Tor, also alles Attribute, die für mich ein ganz klarer Aufstiegsfavoriten ausmachen und mittlerweile haben sie sich ganz oben rangekämpft, sind mit 41 Punkten auf Rang 4, nur noch 2 Punkte hinter dem Tabellenführer Schalke 04 und damit auf dem Weg Richtung Bundesliga. Und dann haben wir noch zwei Partien, die wir intensiver besprechen wollen. Zum einen Domes Darmstädter bei Braunschweig als Tabellenführer, dem Druck nicht ganz gewachsen gewesen. Ja, bei den Braunschweigern. Dome war selbst vor Ort im Stadion. Nur ein 2:2 sich erspielt. Klar, Braunschweig, an guten Tagen sind sie immer eine maximal eklige Mannschaft, die vor allen Dingen auch aus der zweiten Reihe gefährlich sind. Ich sage nur Memo Aydin, Memochan Aydin. Der hat eine super Schusstechnik. Und wenn der aus Reihe 2 abzieht, wird es brandgefährlich. Nichtsdestotrotz muss als Tabellenführer, was Darmstadt ja war, mehr kommen. Vor allen Dingen auch gegen den Ball mehr kommen. Also ich habe ja von Hannover 96 gesagt, die haben eine super Rückwärtsbewegung. Bei Darmstadt hat mir das so ein bisschen gefehlt. Da waren die Lücken teilweise zu groß. Und auch dieses Selbstverständnis, also der letzte Pass in die Spitze auf den Fraser Hombie, hat nicht so gut geklappt. Deswegen brauchte es auch zwei Treffer von Innenverteidiger Marc Lietza. Für mich auch immer symptomatisch, wenn ein Innenverteidiger der torgefährlichste Mann auf dem Platz ist bei deiner Mannschaft, dann weißt du, gerade in der Offensive, schwierig, ist es schwierig. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man in dieser Saison ja schon gesehen hat, dass Darmstadt eine fantastische Offensive hat, aber auch ein Lob an Braunschweig, die haben gegen den Ball super gearbeitet. Und ganz am Schluss haben wir noch Holstein Kiel gegen Schalke 04 und Schalke gewinnt mit 2:1 beim Bundesliga-Absteiger und das vollkommen verdient. Sind jetzt wieder Tabellenführer und haben balldominant gespielt. Sie haben gute Ballzirkulationen gehabt, waren wirklich dominant und da hat man auch eine spielerische Weiterentwicklung gesehen. Elfausi, Ljubicic immer wieder im offensiven Halbraum zu finden. Karaman ist dann mit Awash öfter auf die Flügel auch ausgewichen, hat das Spiel breit gemacht. Dzeko, der sich auch immer wieder hat fallen lassen, nicht nur ganz vorne war, sondern auch immer wieder als Anspielstation fungiert ist. Der hat natürlich mit all seiner technischen Klasse und Erfahrung auch das Zeug dazu, selbst dann wie so eine Art Harry Kane aus der Tiefe heraus Bälle anzunehmen, zu verwerten, hat auch noch immer einen super Blick für seine Mitspieler, sodass dann auch, wie gesagt, Jungs wie Karaman, Awash, Ljubicic, Elfausi immer wieder in die Spitze rücken konnten. Es bedeutet natürlich auch eine gewisse Variabilität. Es war schwierig für die Kieler Verteidiger. Trainer Rapp hat wieder von Viererkette auf Dreier- respektive Fünferkette umgestellt. Zeigt natürlich auch diesen gewissen, Respekt vor den Schalkern, die es gut gemacht haben, im Abschluss wieder Pech hatten, das war in den letzten Wochen auch schon so, nicht so eiskalt gewesen und haben natürlich auch den einen oder anderen Konter zugelassen, aber im Endeffekt war dann Loris Karius da und Schalke wirkte einfach wieder so ein bisschen auch befreit von der Last des Tabellenführers, hatte ich das Gefühl, wirkt ein bisschen eher freier, befreiter und haben dann in Hälfte 1 auch durch die beiden Türken, Kenan Karaman und Innenverteidiger Kurucay, der wieder für Mertcan Ayhan in die Innenverteidigung gerückt ist, Treffer gemacht. Und das war ganz wichtig. Und auch als Kiel dann per Elfmeter einen Anschlusstreffer erzielt hat, trotzdem am Ball geblieben und gerade dann auch mal eklig gespielt gegen den Ball, wieder die Tugenden aus der Hinrunde auf den Platz gebracht, giftig in den Zweikämpfen gewesen und dann auch eher auf Konter gelauert. Und natürlich nochmal ein besonderes Lob an Edin Dzeko, wie gesagt, der seitdem er da ist, scoret er unglaublich. Als Torschütze, auch als Vorlagengeber, unglaublich wichtig. Ein Spieler, der immer wieder auch zwei Verteidiger binden kann. Und das ist für mich einfach ja auch ein Riesenaspekt, den er dort mitbringt. Und damit ist diese Tornetz-Folge vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal ein bisschen kürzer und kompakter war. In der kommenden Woche gibt es aber wieder eine reguläre Tornetz-Folge. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und einen schönen Rosenmontag am Montag. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Kleinriesink.